Der Punkt meines Vortrags beschäftigt sich mit den Elementen einer Antwort auf die neuzeitliche Bestreitung des Wunders. Wir haben gesehen, dass in der historischen Kritik eine Variante des naturwissenschaftlichen Denkens vorliegt. Man versucht, unzweifelbare Fakta herbeizuschaffen und eine ähnliche Sicherheit wie in den exakten Naturwissenschaften in der Historie beizuführen. Das ist natürlich äußerst problematisch und wir sind bei diesem Punkt angelangt, wo ich darlege, welche Folgen das hat, wenn das einfach so in die historisch-kritische Kritik eingebaut wird und auch in die Theologie übernommen wird. Die stillschweigende Voraussetzung ist, dass etwas, was sich nicht mit einer exakt vorgehenden wissenschaftlichen Methodik ausweisen lässt, auch nicht existiert. Das ist bei der Naturwissenschaft so und leider dann auch bei der historischen Kritik, wenn sie in die Theologie übernommen wird. Somit liegt bei der historischen Kritik letztlich nur eine Variante der naturwissenschaftlichen Argumentation vor, die besagt, dass es keine von der Naturkausalität unabhängigen Wirkungen geben kann. Wird aber die Methode der Naturwissenschaft mit ihrer beträchtlichen Eingrenzung von Wirklichkeit in die Geschichtswissenschaft übertragen, dann hat diese enorme Konsequenzen. Die Problematik der historisch-kritischen Methode in der Theologie als Glaubenswissenschaft muss wieder mehr beachtet und bedacht werden. Die historisch-kritische Methode versucht, eine ähnliche Sicherheit herzustellen, wie es in der Naturwissenschaft zu finden ist. Wie sehr das naturwissenschaftliche Erkenntnismodell Pate stehen kann für eine bestimmte Richtung historisch-kritischer Exegese, also Bibelauslegung, wird deutlich, wenn man des Öfteren auf die Forderung trifft, dass die historische Vernunft die Fakten unbezweifelbar sichern muss. Hier wird eine Grenze überschritten. Die historische Forschung kann das gar nicht leisten. Sie arbeitet ja nur mit abgestuften Graden der Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit unzweifelbaren Gewissheiten. Es mag banal klingen, wenn man feststellt, dass geoffenbarte Wahrheit und Wunder dem Experiment nicht zugänglich und experimentell prüfbare Zustandsänderungen nicht Gegenstand des Glaubens sind. Es erweist sich aber als notwendig, wieder zu betonen, dass den begrifflich logisch arbeitenden Wissenschaften das Wunder grundsätzlich verschlossen sein muss und sein wird. Denn die Naturwissenschaft kann mit ihren Methoden den Glauben genauso wenig beweisen wie widerlegen. Ihr Erfahrungsbegriff ist ein anderer als der in der Theologie. Wer die Bibel einzig und allein als historische Quelle betrachtet, der muss sie dann die Kompetenz des Historikers geben und darf nur Historisches aus ihrer fragen. Kardinal Ratzinger: Der Historiker aber muss versuchen, einen handelnden Gott möglichst zur überflüssigen Hypothese zu machen. Zitat Ende. Die Geschichtswissenschaften weigern sich, Gottes Wirken deshalb überhaupt auch nur in Betracht zu ziehen. Ich habe schon dargelegt, dass in der Naturwissenschaft der methodische Atheismus angewandt wird. Das heißt, man geht zunächst einmal davon aus und muss auch davon ausgehen, dass alles sich nur natürlich zugetragen hat. Das ist eine Methode des Vorgehens, die sich als äußerst fruchtbar erwiesen hat und auch gut. Wenn in der Natur irgendwelche Dinge geschehen, kann man jetzt nicht gleich von Anfang an davon ausgehen, dass ein Engel oder sonst irgendjemand das hervorgebracht hat, sondern man glaubt, dass es einfach ganz natürliche Ursachen hat. Man spricht von einem methodischen Atheismus. Dieser wird allerdings dann, wenn man sich sehr intensiv darauf einlässt, immer mehr zu einem bewusstseinsmäßigen, dass man auch davon ausgeht, dass es wirklich nichts gibt, was über der Schöpfung steht und auf sie einwirkt und sie lenkt. Die Geschichtswissenschaften weigern sich, Gottes Wirken überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Eta Linnemann, eine führende evangelische Theologin, bezeichnet den aus der Naturwissenschaft übernommenen methodischen Atheismus, den Vorentscheid dieses Vorgehens, so als ob es Gott nicht gäbe, als Perversion. Den Charakter einer sich ausschließlich der historisch-kritischen Methode verpflichtet wissenden Theologie beschreibt sie so: Anstatt im Wort Gottes gegründet zu sein, hat sie Philosophien zu ihrem Fundament gemacht, welche sich entschieden halten, Wahrheit so zu definieren, dass Gottes Wort ausgeschlossen und der Gott der Bibel auf der Grundlage dieser Voraussetzung nicht denkbar ist. Von einem Gott, der nicht denkbar ist, führt eine gerade Linie zu einem Gott, der nicht handelt. Die spezifische Eindimensionalität der modernen Naturwissenschaften, mit Eindimensionalität ist gemeint, sich zu beschränken auf das Messbare, auf das Quantitative, auf das Feststellbare, wird zum Beurteilungsmaßstab der Heiligen Schrift und damit letztlich die menschliche Vernunft. Gerade bei den Sakramenten mit ihrem Symbol, ihrem Zeichengehalt, wird sich dieses Denken verheerend auswirken. Letztlich wird man Gott nicht mehr zutrauen können, dass er machtvoll die Materie durchdringt. Damit ist klar, dass ein Wunder im Sinn einer unmittelbaren göttlichen Intervention in diesem Konzept keinen Platz mehr hat. Es wird so gleichermaßen für die Naturwissenschaft wie für die kritische Historie zu einem Fremdkörper. Wer aber die grundsätzliche Möglichkeit des Wunders ausschließt, stellt sich damit offen gegen die Lehre der Kirche. Auf dem Ersten Vatikanischen Konzil ist in der Konstitution Dei Filius definiert worden, ich lese es auf Latein vor und übersetze es, Si quis dixerit miracula nulla fieri posse anathema sit. Wenn jemand sagt, dass Wunder überhaupt nicht geschehen könnten, Klammer auf, aufgrund der Voraussetzung eines geschlossenen, nur naturwissenschaftlichen Denkens und Weltbildes, anathema sit, der sei ausgeschlossen. Zumindest in der theologischen Wissenschaft sollte das bedacht werden. Wilhelm Chamonix hat Auszüge aus den Heiligsprechungsakten, ursprünglich unter dem Titel Parallelen zum Neuen Testament, aus Heiligsprechungsakten übersetzt, veröffentlicht. Er bringt einen Aspekt nun in die Diskussion, den ich vertiefen möchte. Die Ursprungsgerade, er spricht hier von Parallelen, also es sind zwei Geraden da, von der er ausging, war das Neue Testament. Weil er im Leben der Heiligen Ähnliches entdeckte, sprach er von Parallelen, also die sich dann im Leben dieser Heiligen abgebildet haben. Das ist dann die zweite Gerade. Geht man mit der Methode der Naturwissenschaft an die biblischen Texte heran, dann verkehrt sich dieses Begründungsverhältnis. Ursprungsgerade und Ausgangserfahrung ist jetzt die Gegenwart, die Gegenwartserfahrung, zu der man Parallelen in den neutestamentlichen Schriften feststellt. Der Kern der Argumentation lautet deshalb so, weil sich heute ähnliche wunderbare Phänomene zeigen, sind sie auch in der Heiligen Schrift möglich. Es soll nicht bestritten werden, dass in der Gegenwart gut bezeugte Wunder, denen der Bibel berichteten, eine gewisse Plausibilität und Wahrscheinlichkeit einräumen. Man wird diese Tatsache dankbar annehmen und sie theologisch auswerten dürfen. Ich bringe ein Beispiel. Beim russischen Bischof Meletew in unserem vergangenen Jahrhundert ist es geschehen, dass er in einem Bunker gestürzt wurde, in dem zuvor und danach Menschen bei lebendigem Leib von gefräßigen, blutgierigen Ratten, die groß waren wie kleine Katzen, bei lebendigem Leib zerfleischt wurden. Kaum, dass er in diesen Kerker hineingestoßen wurde, manche sind schon wahnsinnig geworden, nur wenn sie mit dieser Drohung konfrontiert waren, dass sie dort hineinkommen würden, kniete er 3 volle Tage auf dem Boden und betete, er überlebte, ohne dass die Tiere ihm etwas zu Leide taten. Es war wirklich ein Wunder des Herrn. Und man kann dann rückfragen, warum soll etwas Ähnliches bei Daniel in der Löwengrube nicht möglich gewesen sein? Trotzdem wird man aber nicht so weit gehen dürfen, das Begründungsverhältnis auf den Kopf zu stellen. Wir glauben an die Wundermacht Gottes nicht deshalb, weil wir sie an einigen Phänomenen der Gegenwart aufleuchten sehen, wie bei diesem Bischof Meletew, sondern weil es ein Grunddatum der Bibel ist, dass Gott mit seinem schöpferischen Handeln im Wunder präsent ist. Alles, was sich dann danach ereignet hat, nach dem Neuen und Alten Testament, darf aber nicht selber wieder zum Grund werden. Kardinal Kaspar, Ausgangspunkt und Grundlage müssen die biblisch bezeugten Wunder sein. Wunder außerhalb der Heilsgeschichte gehören in den Bereich der Privatoffenbarungen und nicht der verbindlichen Glaubenslehre. Nochmals Kaspar. Deshalb kann diese Art von Wunder für einen Theologen auch nicht der Ausgangspunkt und die Grundlage seines Nachdenkens über Wunder sein. Das muss man immer bedenken. All diese Wunder, die Harald Grochtmann in seiner beachtenswerten Dissertation aufgelistet hat, sind wichtig, aber sie sind nicht die Grundlage für unseren Glauben. Das sind nur jene, die in der Heiligen Schrift uns bezeugt sind. Weil dort die Kirche nach einem eingehenden Prüfungsprozess festgestellt hat, das sind Schriften, die von Gott inspiriert sind. Wird dies nicht beachtet, dann entscheidet die aufgeklärte Vernunft, was in der Geschichte als möglich zu gelten hat, welche Wunder akzeptabel sind und welche ausgeschieden werden müssen. Die letzte Instanz bei der Frage nach der Wahrheit wird somit der kritische Verstand. Linnemann, der Verstand wird somit der Heiligen Schrift übergeordnet. Zitat Ende. Unter der Hand kommt man dazu, über das Sein und Wirken Gottes zu verfügen. Also das ist dann auch nochmal ein Punkt, der mir jetzt wichtig war, den ich herausstellen wollte. Wenn man von der Naturwissenschaft und deren Denkart ausgeht, dann ist die Gegenwart und das in der Gegenwart abfragbare Wissen entscheidend. Und damit kann man sozusagen auf das, was in der Vergangenheit war, zurückschließen. Bei uns in der Theologie ist es anders. Für uns ist entscheidend, das, was in der Heiligen Schrift und damit vor 2000 Jahren geschehen ist, im Christusereignis und was dort festgehalten wurde. Ein weiterer Punkt, der beachtet werden muss, wenn man unkritisch die naturwissenschaftliche Art, Wissen zu gewinnen, in die Theologie übernimmt. Die Geschichte der Entdeckung des naturwissenschaftlichen Wissens ist für diese Wissenschaft nur von sekundärer, von nebensächlicher Bedeutung. Für den Naturwissenschaftler ist es unerheblich zu wissen, wie und unter welchen Umständen etwa Pythagoras den nach ihm benannten Lehrsatz fand. Jeder Schüler lernt ihn in der Schule schon. a² plus b² ist c². Das ist dieser berühmte Lehrsatz von Pythagoras. Und das ist manchmal ganz spannend, etwa auch in bestimmten guten Fernsehdokumentationen, das zu erleben, wie so ein Genie wie Pythagoras zur Erkenntnis von diesem Grundsatz der Geometrie gekommen ist. Aber er hat, dieser Lehrsatz, in sich eine solche Evidenz, eine solche Stichhaltigkeit, dass sie ablösbar ist vom historischen Kontext der erstmaligen Deckung. Das ist einfach für alle Zeiten so gültig. Das hat vor Pythagoras gegolten, gilt nach ihm. Einer hat es eben entdeckt und es ist relativ uninteressant, die Geschichte zu kennen. Die Schüler müssen das jetzt nicht wissen, unter welchen Umständen Pythagoras zum ersten Mal darauf gekommen ist. Kardinal Ratzinger, praktisch genau nach diesem ungeschichtlichen Modell der Naturwissenschaften werden heute weithin exegetische Erkenntnisse aufgefasst, als seien sie eine Summe fester Ergebnisse, ein unumstößlich erworbenes Wissen, das seine eigene Geschichte als Vorgeschichte hinter sich gelassen hat und ähnlich wie Messdaten verfügbar ist. Aber die Messdaten des Geistigen sind nun einmal anders als die Messdaten des Körperlichen. Sie als geschichtsenthobene Gewissheiten aufzufassen, heißt, sie von Grund auf verkennen. Wer in Jahrhundertexegese verfolgt, wird feststellen, dass sich die ganze Geistesgeschichte dieser Zeit darin spiegelt. So Kardinal Ratzinger, sein Zitat. Die christliche Offenbarungsreligion, die sich auf geschichtliche Ereignisse gründet, kann sich nicht von diesen befreien. Sie ist bleibend verwiesen auf das Christusereignis, auf die Fülle der Zeit. Diese kann zwar immer tiefer ausgeschöpft, aber nie prinzipiell hinter sich gelassen werden. Das Zentraldogma des Christentums, die Inkarnation, die Fleischwerdung des Gottessohnes, könnte sonst nicht mehr in seiner vollen Bedeutung erfasst werden, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ableiten. Eine weitere Problematik. Damit wird schon ein nächstes Problem ansichtig, das sich aus dem Fortschritt der Naturwissenschaften ergibt. Wer sich zu nahe an den wissenschaftlichen Erkenntnistyp anlehnt, gerät in die Gefahr, sich dem gegenwärtigen Wissensstand zu verschreiben und nur von ihm her seine Beurteilungskriterien zu beziehen. Da die Naturwissenschaft aber schon manchen Wechsel im Grundsätzlichen hinter sich hat, bleibt eine ihr verbundene Theologie davon nicht verschont. Wer etwa wie Rudolf Bultmann in wesentlichen Punkten seines Denkens auf das naturwissenschaftliche Weltbild des 19. Jahrhunderts aufbaut, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Fundamente seiner Theologie einstürzen bei weiterem Wissenszuwachs seitens der Naturwissenschaften. Es zeigt sich hier wieder, wie wichtig die Lehre der Kirche als Auslegungsinstanz der Heiligen Schrift ist. Interessant ist hierzu die Bemerkung von Heinrich Schlier in seinem Buch Kurze Rechenschaft. Die Situation des voraussetzungslosen und vereinzelten Bibelauslegers vor dem wie zum ersten Mal aufgeschlagenen Bibelbuch ist eine Konstruktion, eine Abstraktion. Entweder ist er auch ohne sein Wissen oder gar Wollen vom Geist der Kirche bestimmt, oder er steht in einem der Heiligen Schrift fremden oder sogar feindlichen Lebens- und Vorstellungsbereich. Zitat Ende. Bemerkenswert ist auch das, was Johann Adam Möhler, einer der führenden Theologen des 19. Jahrhunderts, vielleicht überscharf dazu sagte. Wer seinen Glauben nur auf die Heilige Schrift gründet, das heißt auf das Ergebnis seiner biblischen Studien, hat keinen Glauben, kann keinen haben und kennt das Wesen desselben nicht. Muss er nicht stets bereit sein, sich eines anderen, eines Besseren belehren zu lassen? Muss er nicht die Möglichkeit annehmen, dass durch gründlichere Schriftforschung ein ganz anderes Ergebnis gewonnen werden könnte, als er selbst es bereits gewonnen hat? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwiesenheit der Naturwissenschaften auf das Experiment und damit auf in der Gegenwart abfragbares Wissen den Unterschied zu den Geschichtswissenschaften deutlich macht, die sich mit dem geschichtlich einmalig Unableitbaren auseinanderzusetzen haben. Der Wunsch nach unzweifelbaren Gewissheiten einer historischen Grundlagen verpflichteten Wissenschaft entpuppt sich somit als Illusion. Kennzeichnet es nicht gerade die theologische Wissenschaft, offen zu sein für das Wirken Gottes und mit dessen Möglichkeiten zu rechnen, oft gegen alle Erwartung und jeden Augenschein? Von daher ist es wenig verständlich, warum der methodische Atheismus der Naturwissenschaft in derart breiter Front in die Theologie übernommen wurde. Problematisch ist ferner der Fortschrittsgedanke der Naturwissenschaft, der frühere Wissensdaten und Grundeinsichten, wenngleich nicht ganz zu verwerfen braucht, aber doch in einer Weise hinter sich lassen kann, wie diesen der Theologie als Glaubenswissenschaft so nicht möglich ist. Es zeigt sich insgesamt also als äußerst problematisch, den wissenschaftlichen Erkenntnistyp in die Geschichtswissenschaften zu übernehmen. Der protestantische Exeget und Bibelausleger Stuhlmacher macht deshalb darauf aufmerksam, dass vor einem Gespräch mit anderen theologischen Disziplinen zunächst einmal von exegetischer Seite die Fehlerquellen und einseitigen Resultate einer nicht reflektiert und ganzheitlich genug geübten Auslegungsmethode aufgedeckt und korrigiert werden müssen. Wenisch: Eine aus dem Glauben getriebene historische Bibelauslegung wird auf keinen Fall die Voraussetzung des modernen Weltbildes übernehmen können. Ihre Voraussetzungen ergeben sich vielmehr aus dem, was im kirchlichen Leben erfahrbar wird. Diese Erfahrungen eröffnen Bereiche, von denen unsere aufgeklärten Zeitgenossen oft keine Ahnung haben. Schon öfters bei diesen Vorträgen ist das Stichwort Deismus gefallen. Darunter versteht man die Gottesauffassung der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, die zwar nicht die Existenz Gottes und seine Erkennbarkeit leugnete, aber seine Beziehung zur Weltwirklichkeit bestritt. Gerne wird in diesem Zusammenhang auf eine Uhr verwiesen, um das verständlich zu machen. Gott hat die Welt so konstruiert wie eine Uhr, das Uhrwerk aufgezogen und nun läuft es ab. Es ist von außen her kein Eingriff mehr nötig, denn das Uhrwerk wurde perfekt gemacht. Die Uhr ist aufgezogen und jedes Einwirken Gottes jetzt auf das Uhrwerk würde und auf die Schöpfung damit, um jetzt dieses Bild hinter uns zu lassen, würde zeigen, dass diese Schöpfung nicht perfekt gemacht ist, dass sie Fehler hat, dass sie korrigiert werden muss. Das ist das Gottesbild der Aufklärung. Das ist sehr wichtig, weil wir sehen bei Bultmann, ich habe ja Ihnen das auch lange vorgelesen und ausführlich begründet aus seinen Schriften, dass er immer wieder sagt, der moderne Mensch versteht sich und seine Welt als völlig abgeschlossen von außen her. Da können keine Geister, keine Dämonen, auch Gott selber nicht einwirken. Diese Welt ist in sich völlig geschlossen, sozusagen wie hermetisch abgeriegelt gegen jegliche Intervention von außen. Wir verstehen uns eben so als moderne Menschen. Eigentlich ist das nichts anderes als das Weltbild des Deismus der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. Und das muss jetzt noch näher durchleuchtet werden, auch von der Geschichte her. Und es ist ja auch wichtig zu sehen, wie die Theologen früherer Zeit damit umgegangen sind. Im 19. Jahrhundert hat es ja noch nicht die Relativitätstheorie von Einstein gegeben, sondern eigentlich nur die Mechanik. Alles war Ursache von Stoß und Wirkung. Das war die Zeit der Elektrizität, das war die Zeit der Entdeckungen, der Dampfkraftwerke. Und man wusste, dass in der Natur alles nur nach strengen Gesetzen ablief. Alles musste irgendwie eine Ursache haben und denen ist man auf den Grund gegangen und dadurch haben sich die Naturwissenschaften sehr stark damals verbreitet und waren sehr dominierend. Wenn jetzt alles aber irgendwo einen konkreten naturwissenschaftlichen Grund haben musste, war es natürlich sehr schwierig für Gott sozusagen noch Platz zu gewinnen. Wo sollte dann Gott in dieser Naturkausalität noch Platz haben? Wie kann man irgendwie plausibel machen, dass er noch am Werk ist? Die katholische Theologie tat sich mit der Herausforderung durch diesen klassischen Determinismus, der keinen Raum mehr für das Wirken einer höheren Macht ließ, sehr schwer. Denn auch die katholische Theologie war wie ihre Gegner davon überzeugt, dass die Naturgesetze streng und eindeutig determiniert verlaufen. Es ist dann aber nicht leicht einzusehen, wie ein Wunder noch möglich sein soll. Der verlockende, sich anbietende Ausweg eines Deismus blieb einer verantworteten Theologie versperrt. Es wird in den Dogmatik-Handbüchern des vorletzten Jahrhunderts auch kaum diskutiert. Wie in der Theologie der alten Kirche ging man davon aus, dass ein in seinem Sein abhängiges Wesen niemals ohne seine schöpferische Ursache existieren kann, also ohne Gott. Die Erhaltung aller Dinge im Dasein, also das fortwährende Einwirken Gottes auf seine Schöpfung, wurde aber durch den Deismus letztlich geleugnet. Wenn außerdem der Sinn der Schöpfung im Bund Gottes mit dem Menschen und der endzeitlichen Vollendung von Welt und Geschichte liegt, dann kann der Schöpfer ihr nicht im deistischen Sinn teilnahmslos gegenüberstehen. Die deistische Behauptung, wonach Gott am Weltenlauf kein Interesse habe, läuft auf eine Leugnung der Erschaffung der Welt hinaus. Die Vorstellung eines dem Weltgeschehen nur mehr zuschauenden Gottes bedrohte deshalb das richtige Denken des Gottseins Gottes und wurde zurückgewiesen. Das Erste Vatikanische Konzil hat das etwa getan aufgrund der dargelegten Gründe in der Konstitution Dei Filius, zuvor schon im Syllabus. Das Festhalten der Theologie an der Freiheit und der Souveränität Gottes führte nun zu einer starken Betonung dessen, dass Gott im Wunder gegen die Natur handelt, also sie übersteigt und ja, dieses Contra Naturum gegen die Natur, das wurde sehr stark behauptet. Man hat einfach festgehalten, dass Gott im Wunder tätig ist und dann hat er eben das gegen die Natur, gegen die Gesetze der Natur getan. Dass natürlich durch einen solchen gegen die Naturwissenschaft orientierten Wunderbegriff der Zugang zu diesem Bereich sehr erschwert wurde, ist offensichtlich. Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein wurde so das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie sehr belastet. Das Ergebnis war eine Pattsituation. Kardinal Schäfzig: Es gelang den Kräften des Rationalismus, des Deismus und des Materialismus zwar kein wesentlicher Einbruch in das Gefüge des dogmatischen Schöpfungsdenkens, aber die Theologie brachte es ihrerseits genauso wenig zu Wege, in die Front des Unglaubens und des Irrtums einzudringen. Also es blieb bei einer Pattsituation. Und das Ganze wurde noch verstärkt durch das Hochkommen des Darwinismus. Dieser brachte eine einseitige Erklärung von unten, also dass alles nur natürlich sich organisiert hat durch bestimmte Naturgesetze. Und das führte in der Theologie zu einer starken Konzentration der Aktivität direkt auf Gott, ohne eine entsprechende Berücksichtigung der relativen Eigenständigkeit der Schöpfung. Aus heutiger Sicht ist von theologischer Seite zu einer deistisch-materialistischen Weltsicht Zweifaches zu sagen. In Aufnahme der Gedankenführung der Dogmatiklehrbücher des 19. Jahrhunderts und damit der traditionellen Lehre der Kirche ist die Idee einer lückenlos geschlossenen Naturkausalität aus prinzipiellen Gründen abzulehnen. Denn damit wäre ein Einwirken Gottes auf seine Schöpfung nicht mehr möglich. Dies würde aber den gesamten Daten der Offenbarung und der Erfahrung im Lauf der Kirchengeschichte widerstreiten. Zum anderen handelt es sich bei der Vorstellung einer nach außen hin abgedichteten Innerweltlichkeit um eine philosophische Weltsicht des vorletzten Jahrhunderts, über die auch die heutige Wissenschaft, im Unterschied zu nicht wenigen Theologen, muss man wirklich sagen, hinaus ist. Denken Sie an das, was die deutschen Bischöfe uns gesagt haben. Ich habe das auch gestern dargelegt. Es handelt sich um eine philosophische Sicht des 19. Jahrhunderts. Durch die Quantenphysik wurde so etwas wie ein Ermöglichungsraum von Freiheit wieder möglich. Bultmanns deutlich vom naturwissenschaftlichen Denken des 19. Jahrhunderts bestimmte Redeweise vom geschlossenen Weltbild, wir haben gesehen, dass sie den Kern seiner Argumentation darstellt, ist deshalb heute aus wissenschaftlicher Sicht überholt. Er hatte einen übertriebenen Glauben an die Enge und Starrheit der innerweltlichen Kausalität und stand unter dem Zwang, der wissenschaftlichen Weltanschauung mehr Platz einzuräumen, als die Wissenschaft selbst verlangt. So meint der Physiker Pasqua Jordan, dass Bultmann überflüssige, nicht mehr zeitgemäße Zugeständnisse meinte, an die Naturwissenschaft machen zu müssen. Zudem ist Bultmanns Rede vom modernen Menschen und dem naturwissenschaftlichen Weltbild äußerst zwiespältig und relativ. Die Rede vom modernen Menschen ist eine beliebig bestimmbare Abstraktion. Sie hilft sicher dort nicht weiter, wo es um eine rationale Argumentation geht. So schreibt Linnemann, aber eben dieser moderne Mensch ist einem Aberglauben verfallen, wie man ihn seit Jahrhunderten bei uns nicht mehr gekannt hat. Er verlässt sich auf Amulette und Horoskope, sucht Weisen bei Wahrsagern und befasst sich sogar mit Satanskult. Zitat Ende. Das wissenschaftliche Weltbild gibt es genauso wenig wie das antike. Das Wissen um die Vielgestaltigkeit der Wissenschaften schlägt sich auch in unterschiedlichen Weltsichten nieder. Schon den Theologen der alten Kirche kam das Weltbild des Alten Testamentes genauso unwissenschaftlich vor wie uns. Die Kirchenväter lebten im hellenistischen Zeitalter, dem jenes Weltbild des alten Orients, so Kardinal Ratzinger, als mythisch, vorwissenschaftlich, in jeder Hinsicht untragbar erschien. Und es lässt sich auch relativ gut nachweisen, dass die Offenbarung unabhängig vom Weltbild ist. Also das ist zu sagen zur Rede von Bultmann, der immer wieder den modernen Menschen zitiert und sagt, der moderne Mensch kann das nicht annehmen. Da muss man sagen, ja, was ist denn eigentlich dieser moderne Mensch? Gibt es denn überhaupt so, wie er von ihm gefordert wird? So als ob der moderne Mensch etwas völlig Einheitliches wäre. Ob das nur noch Menschen wären, die alle jetzt nur noch nach der modernen Methodik der Naturwissenschaft sich ausrichten würden. Deshalb fragt Linnemann, das stimmt ja, das ist eine beliebig bestimmbare Abstraktion, die gibt es ja so gar nicht. Es gibt durchaus Leute, die sogar noch dem Aberglauben nachlaufen, heute würden wir sagen dem New Age, die sich mit Wahrsagerei beschäftigen. Also der moderne, angeblich sich nur am naturwissenschaftlich bestimmenden Menschen ist eine Abstraktion. Und man muss schon sagen, dass auch den Theologen der alten Kirche, den Kirchenvätern, auch es eingeleuchtet hat, dass vieles vom biblischen Weltbild in ihrem Verstehenshorizont ganz anders gesehen wurde. Und deshalb kann man es auch gut nachvollziehen und darlegen, dass der Glaubensinhalt unabhängig ist von weltbildlichen Vorgaben. Und deshalb müssen wir ein naturwissenschaftliches Verständnis von Welt zurückweisen, zumindest aus der Sicht der Theologie, wenn es sich nur konzentriert auf das, was im Experiment wiederholbar ist. Das ist der nächste Punkt. Die naturwissenschaftliche Forschung geht von der vorhandenen Wirklichkeit aus und leitet aus ihr durch gezielte Fragen im Experiment allgemeine Gesetze und Regelmäßigkeiten ab. Die dadurch gewonnenen Gesetzmäßigkeiten sind für jeden überprüfbar und einsichtig. Sie müssen den Kriterien der naturwissenschaftlichen Erkenntnis genügen, das heißt der Forderung nach Wiederholbarkeit und somit der Überprüfbarkeit. Abgesehen wird dabei von Leben, Subjektivität, Schönheit und natürlichen Zwecken. Die Berechtigung dieser naturwissenschaftlichen Art und Weise zu forschen und Erkenntnis zu gewinnen, wird niemand in Frage stellen, der um die daraus gewonnenen Möglichkeiten der Erkenntnis weiß. Die Selbstbeschränkung auf das Messbare der Wirklichkeit ist somit Stärke, weil Exaktheit und Eindeutigkeit ermöglichend, aber auch eindeutige Grenze der Naturwissenschaft. Macht der Naturforscher darüber hinaus Angaben, so kann er dies allenfalls als persönliche Meinung deklarieren, nicht aber als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung ausgeben. Trotz aller Erfolge der modernen Weltbeherrschung zeigt es sich heute jedoch immer dringender, dass auf die Kriterien religiöser, sittlicher oder ästhetischer Art, die methodisch ausgegrenzt wurden, auf die man von vornherein verzichtet hat, eine Rückbesinnung stattfinden muss. Die überzogenen Ansprüche eines einseitigen Wissenschaftsglaubens müssen zurückgewiesen werden. Man ist wieder sensibler geworden für die, in Anführungszeichen, Gewalttätigkeit, die im naturwissenschaftlichen Ansatz stecken kann. Was hierbei nämlich oft übersehen wird, ist, dass zwei Begrenzungen von Wirklichkeit vorliegen. Zum einen kommt Wirklichkeit nur sofern in den Blick, als sie erforscht und vom menschlichen Geist nachvollzogen werden kann. Damit wird der jeweilige Forschungsstand zum ausschlaggebenden Kriterium dafür, ob etwas als wirklich zu betrachten ist. Da sich zum Zweiten das Einmalige und nicht Ableitbare der Forderung nach Überprüfbarkeit und Wiederholbarkeit im Experiment entzieht, weil es nicht gemäß den Gesetzen geschieht, fällt es aus dem Raster heraus und muss fast zwangsläufig skeptisch beurteilt werden. Ich nehme ein Beispiel aus der Naturwissenschaft selber, das sogenannte Naturphänomen der Kugelblitze. Obwohl wiederholt glaubwürdige Zeugen davon berichteten, wurde das erst doch dann ernst genommen, als die Physik die theoretischen Grundlagen dafür legte. Vielleicht verstehen Sie jetzt, um was es geht. Also es hat durchaus glaubwürdige Zeugen gegeben, die sagten, es gibt diese Erfahrung von Kugelblitzen, ich habe das selber erlebt, aber man hat das immer in den Bereich des Märchens verwiesen, weil man sich naturwissenschaftlich nicht erklären konnte, wie das möglich sein sollte. Und wir wissen heute etwa, dass es Tiere gibt, die in einem Bereich hören, wo wir gar nichts mehr hören. Oder andere in einem Bereich, in einer Dunkelheit sehen können, wo für uns wirklich alles nur dunkel ist. Das heißt, es gibt offensichtlich Bereiche in der Schöpfung, die existieren, die sich uns aber nicht ohne weiteres eröffnen. Und wer wird jetzt so hochmütig sein, zu sagen, dass wir schon alles entdeckt hätten? In 100 Jahren werden wir vielleicht ganz andere Dimensionen noch erschlossen haben, die uns jetzt nicht offen stehen. Das heißt, ich kann, wenn ich mich nur auf den naturwissenschaftlichen Standpunkt beschränke, nur das akzeptieren, was wir jetzt erkannt haben. Und das schließt eigentlich dann, wenn ich nicht offen bin, von vornherein andere Dimensionen aus. Ganz wichtig ist auch zu sehen, dass der wissenschaftliche Erfahrungsbegriff nur einer unter vielen ist, dazu nur ein recht abstrakter und nicht einmal ein dominierender. Das wissenschaftliche, im Experiment wiederholbare Denken und Reproduzieren erfasst nämlich nur einen geringen Teil der Weltwirklichkeit und hat auch von der menschlichen Erfahrung her gesehen eindeutig einen untergeordneten Stellenwert. So schreibt etwa Löw, es ist gar nicht einzusehen, warum der experimentellen Wiederholbarkeit von Ergebnissen ein höherer Stellenwert zukommen soll als der Einmaligkeit eines Ereignisses. Uns leuchtet eher das Gegenteil ein. Sind nicht unsere wichtigsten Erfahrungen wie das Erlebnis einer ersten großen Liebe, eine unerwartete Begegnung oder die Wende eines Ereignisses gerade solcher Art, dass sie unter ganz bestimmten einmaligen und nicht wiederholbaren Umständen erfolgt sind? Mir scheint das sehr wichtig zu sein, wenn heute immer wieder so behauptet wird, wir müssen uns nur auf das konzentrieren und nur das gelten lassen, was wissenschaftlich erforschbar ist, was auch von anderen nachgeprüft werden kann im Experiment. Das ist eine Art von Erfahrung der Wirklichkeit der Welt. Das andere ist, dass ich eine Begegnung mit einem Menschen, die mein Leben völlig umgekrempelt hat, die Erfahrung einer ersten großen Liebe, eine unerwartete Begegnung, die Wende in einem Ereignis, wie ich soeben das erwähnt habe, alles Ereignisse sind, die nicht wiederholbar sind, die sich einmalig in bestimmten Kontext ergeben haben. Und das hat eigentlich mit dem Experiment und der naturwissenschaftlichen Erfahrung wenig bis nichts zu tun. Und wenn man jetzt sagt, nur das gilt in meinem Leben, nur das hat Bedeutung, was sich wiederholen lässt, was im Experiment abgefragt werden kann, dann wäre das eine ganz erhebliche Beschränkung von Leben, Eingrenzung. Deshalb nochmals, damit Sie das wirklich verstehen, weil das sehr wichtig ist, es ist nicht einzusehen, so Löw, warum der experimentellen Wiederholbarkeit von Ergebnissen ein höherer Stellenwert zukommen soll, als der Einmaligkeit eines Ereignisses. Eher leuchtet uns das Gegenteil ein. Und deshalb habe ich auch natürlich in Anführungszeichen vorher gesprochen von der Gewalttätigkeit, die im naturwissenschaftlichen Ansatz steckt. Weil nämlich von vornherein, ich möchte fast sagen, der größte Teil von Wirklichkeit ausgeschlossen wird. Es wird sich nur fixiert auf das, was man jetzt erkennt. Dabei gibt es sicher noch vieles, was auch existiert, aber wir jetzt noch nicht mit der Wissenschaft erfassen können, vielleicht einmal in späteren Jahrhunderten. Und zum anderen ist es ein Erfahrungsbegriff, der sehr beengt ist, der bei weitem nicht das, worauf es im menschlichen Leben ankommt, alles erfasst und abdeckt. Und von daher ist es schon wichtig, dass wir selber das erfassen und einsehen, dass es eine ganz erhebliche Begrenzung von Wirklichkeit ist. Und macht es nun wirklich Sinn, dass wir diese Art und Weise, die Schöpfung und die Wirklichkeit zu betrachten, in die Theologie hinübernehmen und sagen, nur das darf es geben, was wiederholbar ist, was im Experiment vollzieht, sind nicht etwa solche Rettungswunder, wie sie bei Simon Petrus in Apostelgeschichte 12 berichtet werden, dass er nämlich durch einen Engel herausgeführt hat, ganz und gar einmalige Ereignisse, die kann man nicht wiederholen. Und es ist auch mal sehr interessant, im Alten Testament nachzuschauen, wie Gott den Israeliten geholfen hat. Sie waren ja oft in Not. Immer wieder haben übermächtige Gegner sie bedrängt. Israel war wie ein Volk, das von zwei Mühlsteinen immer wieder gemahlen wurde. Das waren im Norden die Großmächte der Assyrer, der Perser, der Babylonier und im Süden unten das ägyptische Weltreich. So waren sie immer wieder bedrängt, manchmal auch im eigenen Land durch die Philister. Und wie hat Gott ihnen geholfen? Einmal dadurch, dass er ihnen eingab, sie sollten ausziehen und Lieder singen, den Herrn loben und preisen. Das andere Mal, dass er das feindliche Heer das Getrampel von Pferden hören ließ, also einfach sozusagen eine Akustik in den Raum hineinstellte, als ob ein riesiges Heer im Anmarsch sei. Daraufhin sind die Hals über Kopf abgehauen, haben alle stehen und liegen lassen. Ein anderes Mal, dass er, das war als Sanherib, Jerusalem belagerte und menschlich überhaupt gar keine Möglichkeit mehr war, für die Israeliten zu entkommen, einen Engel schickte, der sie mit einer Krankheit schlug. Wahrscheinlich ist die Pest ausgebrochen. Und die Bibel gibt als übernatürliche Ursache das Wirken dieses Engels an. Ein anderes Mal in den Makkabäerbüchern können wir lesen, dass plötzlich eine weiß gekleidete Gestalt mit einem goldenen Schwert und Schild den Juden voranritt und ihnen half im Kampf. Es wäre wirklich einmal der Mühe wert, durchzugehen in der Heiligen Schrift, wie Gott den Israeliten geholfen hat. Sie würden feststellen, dass kein einziges Wirken Gottes dem anderen gleicht. Immer wieder lässt sich Gott was Neues einfallen. Oder denken Sie, wie Jericho erobert worden ist. Das ist ja wirklich geradezu bizarr. Jericho war eine stark befestigte Stadt und dann sehen Sie siebenmal herum, stoßen an die Posaunen, in die Trompeten und da stürzt die Mauer ein und Sie können mit scharfem Schwert die Stadt erobern und auch die Einwohner töten und die Stadt einnehmen. Keine Art gleicht der anderen. Gott schafft immer etwas Neues. Wenn ich jetzt dann mit dem Postulat, mit der Forderung herantrete, das muss alles wiederholbar sein, dann wird eigentlich genau die Originalität des Handelns Gottes zunichte gemacht, weil Gott immer wieder anders, immer wieder neu handelt. Und das macht etwa auch den Befreiungsdienst aus. Wenn Sie nachlesen in der Heiligen Schrift, wie der Herr Menschen heilt, den Heilungs- und Befreiungsdienst, dem einen legt er die Hand auf, wieder einem anderen wird Heilung zuteil, nur durch ein befehlendes Wort. Beim anderen macht er für uns etwas befremdlich, einen Teig mit seiner eigenen Spucke und schmiert ihm diesen Teig auf das Auge. Wieder einem anderen sagt er, wasch dich in diesen Teich, Bethesda. Es ist fast immer wieder eine andere Art, wie der Herr vorgeht, ganz individuell auf die Person zugeschnitten. Das ist nicht etwas, was sich im Experiment schon prinzipiell nicht wiederholen lässt. Und dann ist die Art und Weise, wie Gott handelt, jedes Mal wieder anders. Ich verstehe das jetzt, wenn Sie sagen würden, war bisher alles sehr abstrakt, das ist es. Aber Sie müssen bedenken, dass diese abstrakten Dinge auch ganz konkrete Folgen haben. Sie haben ja das bei Rudolf Bultmann gesehen, der ausgegangen ist vom Weltbild einer geschlossenen Immanenz. Das heißt, diese Weltwirklichkeit ist völlig abgeschottet von irgendein Einwirken von außen her. Woher kommt das? Das ist das Weltbild der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Da ist man davon ausgegangen, dass es keine Wirkungen außerhalb der Naturkausalität geben kann. Es gibt nur Ursache und Wirkung, nur die Mechanik, die Quantenphysik, die hat es damals noch nicht gegeben. Und da ist in der Tat kaum mehr oder gar nicht mehr ein Platz für das Wirken Gottes. Und so haben sich auch die Theologen schwer getan. Sie haben einfach dann postuliert und gefordert, es gibt es trotzdem, das Einwirken Gottes. Wir wissen zwar nicht wie, aber es gibt es. Und so hat es zu einer Pattsituation geführt, wie Kardinal Schäfzig es ausgedrückt hat. Die Kräfte des Rationalismus, des Materialismus konnten zwar nicht in das Gefüge des Schöpfungsglaubens eindringen, umgekehrt darum gelang es allerdings auch nicht der Theologie, ihre Positionen deutlich zu machen. Ich habe alle Lehrbücher des 19. Jahrhunderts, der Dogmatik in dieser Hinsicht durchgeschaut und da wird das Welthandeln Gottes dann auch wirklich gefordert und dargelegt, aber man hat es sozusagen im Widerspruch zum damaligen wissenschaftlichen Erkenntnisstand formulieren müssen. Und das hat zu einer ganz erheblichen Spannung zwischen Glaube und Theologie geführt. Das wurde noch verschärft dann durch den Darwinismus. Da die Antwort von der Frage abhängt, kann jemand, der die Natur in rein mathematischer Gesinnung befragt, auch nur deren mathematische Seite zu Gesicht bekommen. Man braucht sich deshalb nicht wundern, wenn man auf die Phänomene der Schönheit und der Sinnhaftigkeit nicht mehr stößt. In der Wissenschaft spielt die Schönheit überhaupt gar keine Rolle, die Ästhetik. Denn diese wurden ja von vornherein ausgeklammert. Da aber niemand letztlich ohne diese leben kann, weil sie dem Schöpfer von uns als wichtig mitgegeben wurden, wird nicht selten versucht, sie doch in einem rationalistischen Erklärungshorizont nochmal einzufangen und einzubringen. Dieses Unternehmen ist offenkundiger Unsinn. Wenn ein Teil der Wirklichkeit dieser Welt für das Ganze ausgegeben wird, dann ist das eigentlich die Kernbeschreibung der Häresie. Denn Häresie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Aspekt verabsolutiert und nicht mehr einbinden kann und will in ein größeres Gesamt. Es wird deshalb Zeit, die Vergötzung einer naturwissenschaftlich-positivistischen Weltsicht, die stark auch in die Theologie eingebrochen ist, zu beenden. Den Sachverhalt genau treffend schreibt Romano Guardini: Die sich selbst genügende Welt des neuzeitlichen Autonomismus gibt es nicht. Sie ist ein Postulat der Empörung. Was es gibt, ist die durch den Menschen auf Gott bezogene Welt. Weiteres Zitat von ihm: Wir können die Wahrheit auch so ausdrücken. Es gibt keine Natur im modernen Sinn. Diese hat der neuzeitliche Mensch erfunden, um Gott überflüssig zu machen. Die Welt ist nicht Natur, sondern Werk, Schöpfung Gottes. Zitat Ende. Wenngleich man die Schöpfungsordnung in einer gewissen Eigengesetzlichkeit verstehen muss, so ist doch gleichzeitig zu bedenken, dass die Welt eine von Gott her sich empfangende und verdankende ist. Sie ist auf sein personal willentliches Handeln hin offen. John Hettinger hat im 19. Jahrhundert geschrieben: Die Natur ist nicht verzaubert und versteinert in den sogenannten Naturgesetzen. Die Behauptung, dass Gott seine Allmacht in ihrer unendlichen Fülle in den Naturgesetzen, die nach Raum und Umfang, Zeit und Wirkung endlich sind, völlig entleert habe, ist für ihn absurd. Denn Gott hat die Natur sich, nicht aber sich den Gesetzen der Natur unterworfen, noch sich gebunden mit den Fesseln eines sogenannten Naturgesetzes. Wenn ein unmittelbares Einwirken Gottes auf die Schöpfung geleugnet wird, dann wird auf den Schöpfer gleichsam ein Zwang ausgeübt, Kardinal Schäfzig. Er hat sich sozusagen durch seine Schöpfung festgelegt und gebunden, wofür theologisch keinerlei Begründung angegeben werden kann. Die wissenschaftlich-technisch gestaltete Welt ist durch das jederzeit Abrufbare geprägt. In den Wunderberichten des Neuen Testamentes wird aber gerade das Gegenteil, nämlich die Unverfügbarkeit der personalen Wirklichkeit, in der sich Gottes freie Zuwendung vollzieht, betont. Offensichtlich ist es notwendig, wenn wieder ein angemessenes Verständnis von Gottes Wirken gewonnen werden soll, sich von der Befangenheit des Denkens in naturwissenschaftlichen Kategorien zu lösen und zu erkennen, dass Gottes Handeln der personalen Welt zugehört. Personale Zuwendungen sind nicht technisch abrufbar und machbar, sondern als Geschenk in Dankbarkeit anzunehmen. Diese Sätze sind ganz wichtig, weil sie eigentlich der Schlüssel sind, um argumentativ dann auch vorgehen zu können, wenn man angefragt wird. Gottes Handeln ist als personale Zuwendung nicht technisch abrufbar, wiederholbar und machbar, sondern ein Geschenk und in Dankbarkeit anzunehmen. Und jetzt kommen wir wirklich zum innersten Kern. Warum ist unser Ungenügen in unserem modernen Welt- und Naturverständnis am Wunder so groß? Nach Schellung verbirgt sich in der neuzeitlichen Bescheidung auf die Gesetzmäßigkeit, die der Welt innewohnt, ein Stück Unverschämtheit. Der tiefere Grund und der eigentlichste und tiefste Grund für den Verzicht auf das Wunder ist darin zu sehen, Gott nur im Ordentlichen und Regelmäßigen finden, ja, über ihn verfügen zu wollen. Damit geht es im Letzten nicht mehr um eine Erkenntnis, sondern um eine Machtfrage. Zitat: Gott im Ordentlichen finden hieße dann, Gott in dem zu finden, was uns in den Stand setzt, Herrscher zu sein. Dann kann man sagen, unsere moderne Kritik an den Wundern, unser modernes Unbehagen über sie entspringt einem Konkurrenzkampf, entspringt der Kampffrage, wer der Herr sei. Und weil wir es sein möchten, als die, die das regelmäßig erkennen und dann beherrschen, können wir mit einem Gott, der Außerordentliches tut, nichts anfangen. Das ist das Entscheidende. Letztlich geht es wieder immer wieder um diese Frage: Wer ist der Herr? Wollen wir uns ihm beugen? Sind wir der Herr? Und schauen Sie, das ist oft der Grund hinter den Gründen. Ich habe fast 100 Aufsätze und Bücher zum Thema der Evolution durchgelesen. Und natürlich wird dort auf wissenschaftlicher Ebene argumentiert. Aber wenn Sie gerade dann auch oft bei großen Gelehrten nachlesen, finden Sie immer wieder, und tiefer nachlesen, auch die Anmerkungen, finden Sie immer wieder im Letzten den Kampf um die Autonomie des Menschen, der sich durchsetzen will gegen seinen Schöpfer. Wir wollen uns absolut keinem Vatergott verdanken. Damit können wir unser Leben völlig frei gestalten, wie wir selber es wollen und wir können auch beliebig manipulieren, wie wir wollen, auch mit menschlichem Leben. Und manchmal, wenn diese Forscher ehrlich sind, schreiben sie auch, dass das das eigentlich Treibende ist, zumindest bei vielen, bei all dem, was sie erforschen. Es geht um die Kampffrage, wer ist der Herr? Wer setzt sich durch? Er oder wir? Und weil wir uns durchsetzen wollen, weil wir die Herren sein wollen, versuchen wir, Gott nur im Ordentlichen zu finden, im Greifbaren, im Messbaren. Und das ist der Grund hinter den Gründen, bei vielen zumindest. Dass diese Überlegungen Schellungs durchaus ihre Berechtigung haben, wird etwa bei dem Theologen Trillhas deutlich, der fast schon mit Verärgerung feststellt, Zitat, dass vor allem die biblischen Berichte und Zeugnisse von Wundern sich als stärker erwiesen haben als der Intellekt ihrer Kritiker. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Dass vor allem die biblischen Berichte und Zeugnisse von Wundern sich als stärker erwiesen haben als der Intellekt ihrer Kritiker. Das heißt, die Wunder haben sich im Letzten doch immer wieder im Denken der Menschen behaupten können. Sie lassen sich eben nicht einfangen und festlegen auf das Messbare, auf das Wiederholbare, auf das experimentell Überprüfbare. Und das wird mit Verärgerung festgestellt. Leider sozusagen haben sich die Wunder immer wieder fest als stärker erwiesen als den Intellekt ihrer Kritiker. Vermögen wir auf die liebende und auf unsere Vorstellungswelt eingehende Demut Gottes nur noch mit kritischer Intellektualität zu antworten? Der entscheidende Punkt muss deshalb lauten, dass der Schöpfungsglaube, und das ist der nächste Punkt, erneuert werden muss. Darf Ihnen noch ein engagiertes Plädoyer von Ratzinger für eine Erneuerung des Schöpfungsglaubens in seiner vielbeachteten Rede in Paris und Lyon über die Krise der Katechese und deren Überwindung vortragen. Ratzinger schreibt, das Religiöse wird eigentlich nur noch im psychologischen und im soziologischen Raum angesiedelt. Die materielle Welt bleibt der Physik und der Technik überlassen. Aber nur wenn das Sein selbst einschließlich der Materie aus Gottes Händen kommt und in Gottes Händen steht, kann Gott auch wirklich unser Retter sein und uns Leben, das wirkliche Leben schenken. Es gibt heute eine fatale Tendenz, überall dort, wo in der Botschaft des Glaubens die Materie ins Spiel kommt, auszuweichen und sich aufs Symbolische zurückzuziehen. Von der Schöpfung angefangen, über die Geburt Jesu aus der Jungfrau und seine Auferstehung bis zur realen Präsenz in der Verwandlung von Brot und Wein und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn. Es ist kein gleichgültiger Theologenstreit, wenn die Auferstehung des Einzelnen den Tod verlegt und damit nicht nur die Seele geleugnet, sondern vor allem die reale Körperlichkeit des Heils bestritten wird. Die Ausklammerung der Schöpfungswahrheit lässt sich in den Folgen mit einer falschen Grammatik vergleichen, die immer wieder nach der verkehrten Vorgabe neue, aber in der Struktur ähnliche Fehler produziert. Genauso wie es nichts nützt, einzelne, nicht richtig gebeugte Verben zu korrigieren, nicht aber den grundsätzlichen Systemfehler zu beseitigen, nämlich die falsche Anleitung auszubessern, ist es in der Theologie wenig hilfreich, unterschiedliche Positionen bei strittigen theologischen Fragen zu diskutieren, wo es doch um die dahinterstehende Grundsatzentscheidung, den Vorentscheid geht, der das Ergebnis vorausbestimmt. Ratzinger hat das genau auf den Punkt gebracht. Wenn ich sage, die Welt, die Schöpfung, das ist etwas, das ist nur der Physik, der Technik überlassen, da hat Gott gar nichts mehr zu suchen, dann hat das tödliche Folgen für den Glauben. Und das zieht sich bei allen Bereichen durch, immer dann, wenn es wirklich um Konkretes, Greifbares geht. Bei den Wundern, bei der Jungfrauengeburt, der leiblichen Auferstehung des Herrn, beim Glaube an Engel, an Dämonen, bei unserer eigenen Verwandlung, wenn wir einmal auferstehen werden, und der leibhaften Gegenwart des Herrn unter Gestalt von Brot. Und überall gibt es heute die geradezu für den Glauben tödliche Tendenz, das nur ins Symbolische und Geistige hineinzuverstehen und hineinzudeuten. Jungfrau, obwohl da textlich überhaupt gar keine Grundlage hierfür ist, wird dann gedeutet bei der Gottesmutter Maria als ein Ausdruck für besondere Gottzugehörigkeit. Der Herr ist gegenwärtig in der Gestalt von Brot und Wein, aber natürlich nur als Symbol, als Zeichen, nicht wirklich. Die leibliche Auferstehung hat nicht stattgefunden. Es gibt nur eine Auferstehung im Geist, eine Auferstehung im Tode. Und sie spüren plötzlich, wie das eine einzige Linie ist, die sich durchzieht. Und das hängt damit zusammen, dass die Schöpfung nicht mehr so gesehen wird, wie sie von der Bibel her gesehen werden muss, nämlich dass sie permanent von Gott her kommt, dass sie von ihm im Dasein gehalten wird. Man nennt das Creatio Continua, die fortwährende Schöpfung, und dass Gott tatsächlich in diese Schöpfung einwirken kann. Und wenn jetzt behauptet wird, für Gott sei da überhaupt gar keine Möglichkeit mehr einzuwirken, Denn damit würde er sein Urwerk, das er perfekt aufgezogen hat, stören, ist das Unsinn. Denn diese Schöpfung ist eine Gefallene. Und sie braucht nach biblischer Sicht permanent der Hilfe durch den Herrn. Sie spüren also, wir müssen vieles, was einfach so vorausgesetzt wird, erst auch einmal kritisch hinterfragen. Gott ist nicht nur irgendetwas, was initial am Anfang mal da war und der sich dann von seinem Planeten zurückgezogen hat. Er ist unserer Schöpfung bleibend nahe und wirkt auch in sie hinein. Entscheidend ist also, dass der Schöpfungsglaube in unserer Kirche erneuert wird